Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir, das sind meine Mannschaftskameradinnen Heike Schrapper und Tina Skopin sowie unser Stadionsprecher Tom Daut. Die fantastischen Sportler sind das neueste Werk aus dem Hause Thorsten Loff, eine Anthologie herausgegeben von Markus Heidkamp und von mir. Mein Name ist übrigens Wolfgang Schröder. In der Anthologie finden Sie 22 Kurzgeschichten, die alle auf die unterschiedlichste Art und Weise mit dem Thema Sport zu tun haben. Oftmals humorvoll, aber auch gruselig, manchmal märchenhaft oder mit einem gehörigen Schuss Realismus. Auf alle Fälle war uns von vornherein klar, dass man dieses faszinierende Thema auf eine ganz spezielle Art und Weise präsentieren muss. Und das haben wir auch gemacht. Denn wenn Sie dieses Buch kaufen, die fantastischen Sportler, dann bekommen Sie nicht ein Buch, Sie bekommen nicht anderthalb Bücher, Sie bekommen zwei Bücher für den Preis von einem. Aber warum? Wir alle kennen das ja. Manchmal war der Tag wieder besonders hart und die Welt grausam zu einem. Da möchte man am liebsten etwas lesen, was einen wieder aufbaut und vielleicht sogar ein wenig zum Lächeln bringt. Bei anderen Anthologien müssen Sie jetzt erstmal sämtliche Geschichten anlesen, bis Sie etwas Passendes gefunden haben. Nicht so bei den fantastischen Sportlern. Da drehen Sie nämlich das Buch so lange, bis Sie das fantastische Cover von Christ Schlicht sehen. Dann schlagen Sie das Buch auf und schon steht einem ungetrübten Lesegenuss nichts mehr im Weg. Es kann natürlich auch sein, dass Ihnen der Sinn nach etwas ganz anderem steht. Dann drehen Sie das Buch wieder so lange, bis das tolle Cover von Detlef Klever erscheint. Und voilà, schon kann es losgehen. Doch das ist noch längst nichts alles. Heute bekommen Sie von uns, wenn Sie dieses Buch kaufen, gratis und ohne zusätzliche Kosten eine Urkunde, die von sämtlichen Autoren exklusiv für Sie, liebe Leser, unterschrieben wurde. Okay, ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt alle auf dem Sprung sind, um bei diesem tollen Angebot zuzuschlagen, aber leider hat sich meine Mitsportlerin und Kameradin Tina Skopin extra ihre Langlaufskier angezogen und ist aus dem fernen, fernen Schweden zu uns nach Leipzig gekommen, um ihre Geschichte Ragnarök vorzustellen. Bitteschön.
Die Wintersonnenwende kam schneller als erhofft. Und schon bald füllte sich die Ebene vor der großen Festung mit riesigen, finster aussehenden Gestalten. Asgards Bewohner belächelten die ungehobelten Riesen. Doch wenn sie sich unbeobachtet fühlten, warfen sie besorgte Blicke hinab. Odins Einsatz hatte sich herumgesprochen, aber niemand wollte Schwäche zeigen. Also machte jeder in Gesellschaft seine Witze. Allein Thor gab sich keine Mühe, gute Laune zu heucheln. Hallo? Test? Ah. Er starrte auf die Ebene, als wollte sie ihn persönlich beleidigen. Was stierst du die Riesen an, Großer? Fragte Loki hinter ihm. Thor reagierte nicht auf den Spott. Als so ziemlich einziger der Götter würde Loki ihn als Freund bezeichnen, der ihn sogar manchmal vor den anderen in Schutz nahm. Verdammte Verschwendung, knurrte der Gronagott. Was meinst du? Na, den heiligen Frieden meine ich. Hast du noch nichts davon gehört? Solange die Ragnarök-Spiele laufen, darf kein Riese getrötet werden. Dabei stehen die da unten wie eine Einladung. Das ist nicht fair. Thor sah so traurig aus, als hätte man ihm seine Stoffpuppe gestohlen. Sein mächtiger Kriegshammer hing vergessen in seiner rechten Hand. Loki unterdrückte ein Grinsen. So ist das nun mal. Du darfst sie aber doch sportlich schlagen. Hör mir auf. Sif liegt mir schon den ganzen Tag damit in den Ohren. Sport hier, abnehmen da. Bah. Ich will die Spriesen nicht sportlich schlagen, ich will sie mit dem Hammer erschlagen. Bei welcher Disziplin bist du dabei? Wechselte Loki das Thema. Beim Rodeln zusammen mit Tyr und natürlich bei der Abschluss-Schneeballschlacht. Ich glaub es nicht. Der mächtige Donnergott wirft mit Schneebällen. Doch nur solange die Spiele dauern. Sobald sie abgeschlossen sind, kannst du die Riesen wieder nach Herzenslust jagen. Stimmt. Bei dem Gedanken überflog ein Lächeln das Gesicht des bärtigen Hünen. Dann hoffen wir, dass die Spiele bald vorbei sind. Der Tag des Ragnarök dämmerte und Asgard summte nervös wie ein Bienenstock. Zur dritten Stunde gab Odin endlich das Signal und die mächtigen Eichentore wurden geöffnet. Heraus traten sie. Zunächst die Berserker, die Armee Asgards. Darauf folgten die Walküren mit blank geputzten Brünnen auf ihren Pferden. Dann die Götter selbst in festlicher Kleidung, die Göttinnen mit all ihrem Schmuck, die Götter in scheinender Rüstung. Mit einer Ausnahme.
Was ist denn das für ein Aufzug?
Zischte Odin Loki zu. Der zuckte nur mit den Schultern, gut zu sehen, da er die Ärmel seines Hemds abgetrennt hatte. Er will uns lächerlich machen, ließ sich Skadi vernehmen. Ich will überleben, gab Loki zurück, und gewinnen. Dein Biberpenzmantel mag toll aussehen und alle begeistern. Ich meine natürlich alle außer den Bibern. Aber wie willst du mit dem schweren Ding Eis laufen? Na, soll ich mich vielleicht nackt ausziehen? In dem Fall wäre der Sieg unser, weil die Reisriesen die Flucht ergreifen werden. Ich kleide mich stets so, ich bin die Göttin des Winters. Du tust deinem Namen Ehre, Gletscherbewegung und so. Gebt jetzt Ruhe, wir sind die Herren von Asgard, keine zeternden Vögel, fuhr Odin dazwischen. Schwer den Unterschied zu bemerken. Was war das, Loki?
Nö, nichts, nichts.
Sie hatten die Mitte der Ebene erreicht. Normalerweise war die Ida-Ebene vor Asgard völlig kahl und leer, ohne einen Halm, ohne Fels oder Geröll, um jeden Gegner von Weitem zu erkennen. Doch für die Sportivitäten hatte man Felder abgetrennt, außerdem eine Tribüne für die Ehrengäste aufgebaut. Von dieser erhob sich nun eine Gestalt. Er war viel größer als die Asgardianer, bestimmt 30 Fuß hoch.
So treffen sich heute zwei Könige, Odin, der Herr von Asgard, und Trüm, der König der Riesen, rief er im Näherkommen. König, du hast nicht einmal eine passende Residenz, gab Odin zurück. Nun, das wird sich ja heute ändern.
Drei Frauen schritten auf sie zu. Skuld, die Jüngste, hatte Gesicht und Oberkörper eines 7-jährigen Kindes, doch lief sie auf 8 haarigen Spinnenbeinen. Die Mittlere, Verdandi, schien keine feste Form zu haben. In einem Moment war sie eine schöne junge Maid, einen Augenschlag später eine Kuh, im nächsten eine Riesin, dann ein Vogel. Urd, die letzte der Frauen schließlich, war uralt, so alt wie die Berge und das Meer. Diese drei waren die Nornen, welche das Schicksal aller lebenden Wesen webten. Ihr trefft euch in einem Spiel der Freundschaft, wandte sich Verdandi an Odin und Trüm. Kampfhandlungen sind verboten. Verletzungen, die während der Spiele auftreten, sind Schicksal und dürfen nicht gerecht werden. Wir Nornen überwachen den Wettbewerb und sind im Zweifelsfall die Richter und letzte Autorität. Stimmt ihr diesen Bedingungen zu?
Ja, sagte Trüm. Natürlich, sagte Odin.
Dann mögen die Spiele gewinnen. Den Anfang machten die Skispringer. Die schöne Freya trat für Asgard an und gewann. Sofort erhoben die Riesen Protest. Freya habe ihr Falkengewand getragen und nur deswegen sei sie bis zum Ende der Ebene geflogen. Doch die Nornen entschieden zugunsten von Asgard. Als nächstes traten die Walküren beim Polo an. Die Riesen ritten düstere Riesenwölfe, doch die Kriegerinnen auf ihren Pferden ließen sich nichts vormachen und trugen einen souveränen Sieg davon. Odin begann zu lächeln und zu scherzen. Dafür hatten die Riesen beim Bobfahren die Nase vorn. Egal, wie sehr Thor und Tyr den Schlitten peitschten, gegen die größere Masse der Riesen hatten sie keine Chance. Für den Eisschnelllauf hatte Asgard Skadi ausgewählt, die gegen einen jungen Riesen antrat. Der Lauf begann auf einem Gletscher am Rand der Ebene und führte zum gefrorenen Meer hinab, wo sich auch das Ziel befand. Die Göttin stellte sich am Start auf. Skuld gab das Startsignal und beide Gegner schossen davon. Gemeinsam mit den anderen Zuschauern rannte Loki zum Meer hinunter. Er schlüpfte durch eine Lücke, um neben Odin zu kommen.
Was schaust du so besorgt, Odin? Wir führen. Wenn Skadi gewinnt, haben wir den Sieg schon in der Tasche.
Aber was? Was, wenn sie nicht gewinnt?
Keine Sorge, sie gewinnt. Dafür habe ich gesorgt.
Odin sah Loki neugierig an, doch der grinste nur in sich hinein. Wenige Minuten später tauchten die beiden Eisläufer am Horizont auf. Sie kamen schnell näher. Der Riese schien in Führung zu liegen, aber Skadi war dicht hinter ihm. Die Zuschauer brachen in laute Rufe aus und da explodierte das Eis. Ein gigantischer Kopf hob sich aus dem Wasser und ein Aufschrei ging durch die Gruppe. Jormungandr, die Midgard-Schlange. Skadi wich der Schlange geschickt aus und schlug einen Haken um die Spalte, die sich da im Eis vor ihr auftat. Ihr Gegner hatte weniger Glück. Er geriet genau auf die brechende Scholle, deren Ende nun von Jormungandr in die Höhe gepresst wurde. Unfähig zu bremsen, schoss er auf den Abgrund zu. Dann flog er durch die Luft, so wie vorher die Skispringer. Ein vielstimmiger Schrei kam aus allen Kehlen. Der Riese landete und unter ihm krachte das Eis. Es hätte brechen müssen. Da waren sich alle völlig sicher. Aber das Eis hielt. Und der Riese schoss unter dem Applaus seiner Artgenossen vor Skadi durchs Ziel.
Gleichstand, sagte Odin tonlos.
Loki brauchte einen Augenblick, um sich zu fassen.
Mach dir keine Sorgen. Die letzte Disziplin ist die Schneeballschlacht. Die gewinnen wir mit links, stotterte er.
Hast du dir die Riesen mal angesehen?
Die sind nicht mal dreimal so groß wie wir, sagte Loki wegwerfend. Wir sind viel zahlreicher, haben die bessere Taktik.
Das hoffe ich für dich. Loki wandte sich ab und ging am Wasser hinan, Richtung Ebene, wo die Schneeballschlacht stattfinden würde. Ein fiependes Geräusch erklang von Decks, von rechts. Loki seufzte.
Nein, ich bin nicht sauer. Es war ein guter Plan. Mach dir nichts draus, dass er nicht funktioniert hat.
Ein fragender Ton?
Nee, ich hab jetzt keine Zeit. Wir kuscheln später. Ich bring dir auch was Schönes aus dem Weinkeller mit, falls wir da noch einen haben.
Mit einem letzten leisen Quieker sank Jormungandr in die Tiefen des Wassers zurück.
Schönen Dank. Und es geht gleich weiter mit Heike Schrapper und Tom Daut und der Geschichte der... Welcher Geschichte denn? Der Schreiber, der König und der Drache.
Alter Falter. Der altehrwürdige Drachenzwinger war vor über 900 Jahren von König Hadumod, dem Begründer von Hadumar, erbaut worden, nachdem er lange über die Frage der Thronfolge gegrübelt hatte. Der alte König hatte 4 Söhne, Baldur, Hermann, Wolfmut und Gero, die gleich waren an Tapferkeit und Edelmut und die er alle recht von Herzen liebte, hieß es in den Aufzeichnungen des ersten Chronisten. Deshalb entschloss Hadumod sich, diese in ehrenvollem Wettbewerbe gegeneinander antreten zu lassen. Der Chronist ging nicht näher darauf ein, wie der anscheinend etwas verschrobene Hadumod schließlich auf die bis zum heutigen Tage praktizierte Methode der Königsfindung gekommen war. Wahrscheinlich hatte er jegliche Art des sportlichen Kräftemessens schon ebenso geliebt wie der durchschnittliche Hadumara auch heute noch. Eine Woche später jedenfalls war Baldur der Braune als erster Name in den goldenen Königspokal graviert worden. Und Hermann der Halbierte hatte als erster in der Krypta der gescheiterten Helden einen prächtigen Grabstein erhalten. Was aus Wolfmut und Gero geworden war, verlor sich im Dunkel der Geschichte. Aber seit diesen allerersten Wettkämpfen durfte es traditionell nicht mehr und nicht weniger als 4 Teilnehmer geben. Außerdem wurden im Gedenken an Hermann gewisse Sicherheitsvorkehrungen eingeführt. Zutritt verboten, Order des Königs, brummelte einer der beiden Wächter am Tor des Drachenzwingers Unwirsch. Arluin zog seinen Passierschein mit dem Siegel Ewalds des Erbrochenen aus der Tasche und reichte ihn dem Mann. Als königlicher Chronist hatte er fast überall Zutritt. »Ich muss den Drachen skizzieren. Für die Chronik«, erläuterte er dennoch. Machte der Wächter. Er konnte nicht lesen, kannte aber natürlich die Bedeutung des königlichen Siegels auf dem Schriftstück. »Er ist gerade gefüttert worden. Geht von mir aus rein, Schreiber, aber nicht zu nah ran. Die Biester sind tückisch.« Arluin bedankte sich für die Warnung. Die beiden Wächter öffneten ihm einen Flügel des riesigen Tores und er trat ins Dämmerlicht des Drachenzwingers. Als erstes fiel ihm der Gestank auf. Blut, Fäkalien und irgendetwas anderes, vermutlich der Körpergeruch der gigantischen Kreatur, die mit schweren Eisenketten gebunden war und gerade auf der hinteren Hälfte eines Esels kaute. Als sich die Tür hinter Arluin schloss, wurde es noch ein bisschen dunkler. Keine idealen Bedingungen zum Zeichnen, doch er würde schon das Beste daraus machen. Der Rumpf des blauschuppigen Drachen war so groß wie einst die Bauernkarte von Arluins Eltern. Der Kopf hatte immer noch die Größe des dort angebauten Ziegenstalls. Gerade schloss das Untier sein Maul, zog schlürfend einen heraushängenden Schlauch Eselsdarm ein und leckte sich das Blut von den Nüstern. Dann blickte es unentschlossen auf die andere Eselshälfte. Arluin zückte Schiefertafel und Griffel. »Na los«, murmelte er, »friss schon. Für die Chronik mache ich dann eine Jungfrau daraus.«
»Kein Wunder, dass unser eins einen so schlechten Ruf hat, wenn ihr derart ungezwungen mit der Wahrheit umgeht«,
sagte der Drache mit tiefer Stimme. Arluin fiel die Schiefertafel aus der Hand und zersprang auf dem Steinboden. »Du kannst sprechen?«
»Und du kannst dumme Fragen stellen?«
äffte der Drache Arluins erstaunten Tonfall nach. Der fasste sich mühsam. »Ich dachte, Drachen wären, naja, Untiere, Monster, menschenfressende Bestien?«
»Na, vielen Dank auch. So wie ich das sehe, seid ihr diejenigen, die jedes Vierteljahrhundert einen von uns auf Nimmerwiedersehen entführen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die anderen nicht alle freiwillig hier geblieben sind, weil sie sich so wohl gefühlt haben.«
Ächzend versuchte der Drache, seine Flügel zu strecken, die jedoch mit Ketten an seinem Rumpf fixiert waren.
»Nur mal so aus Interesse. Ich gehe ja nicht davon aus, dass ich noch sehr lange leben werde. Aber was genau habt ihr eigentlich mit mir vor?«
Arluin erzählte ihm von den Wettkämpfen und dem Festbankett. Es folgte ein längeres Gespräch und schließlich ein Plan. Als die Wachen den Schreiber endlich von innen gegen das Tor klopfen hörten, ließen sie ihn wieder heraus.
»Dürfen wir das Bild mal sehen?«, fragte der eine.
Arluin hielt ihm die Scherben seiner Tafel hin.
»Ich war schon so gut wie fertig, da fällt mir die Tafel aus der Hand. Die ganze Arbeit umsonst. Ich glaube, ich muss morgen noch mal wiederkommen und jetzt erstmal eine Lücke lassen.«
Am nächsten Tag schlenderte Arluin ohne Eile zum Turnierplatz. Da für den Chronisten ein Tribünenplatz mit bester Aussicht reserviert war, hatte er sich nicht wie geschätzte 99% der Bevölkerung von Hadumar stundenlang für einen lausigen Stehplatz anstellen müssen. Als er sich auf der Tribüne niederließ, ging gerade das Vorprogramm zu Ende. Die jährliche Meisterschaft im Kunstrülpsen der heiratsfähigen Jungfrauen. Melisande die Magensaure verteidigte schon zum dritten Mal in Folge ihren Titel. Dass sie trotzdem noch immer eine heiratsfähige Jungfrau war, zeugte, wie Arluin fand, eindrucksvoll von ihrem beklagenswerten Mangel an Liebreiz. Nach der Siegerehrung erklomm der alte Zeremonienmeister Magnus mühsam das Podium. Wie es die Tradition gebot, verlas er feierlich die von Hadumut höchst selbst verfassten Regeln der Ausscheidungswettkämpfe.
So sollen denn an 4 Tagen nacheinander, wenn die Sonne am höchsten steht, die 4 Tapferen sich durch das Maul tief in die Eingeweide des Lindwurms begeben, um dorten den güldenen Pokal zu suchen. Alsdann mögen sie auf dem Wege, der ihnen der beste deucht, zuvörderst oder auch rückwärtig das Untier wieder verlassen. Sollte ein Kämpe bei dieser Queste den Tod finden, sei ihm ein Ehrenplatz in der Krypta gewiss. Derjenige aber, der mit dem Pokal zurückkehrt, wird für die nächsten 25 Jahre der König von Haduma sein. Wenn mehr als einer der Recken die Trophäe erlangt, so mögen sie nochmal gegeneinander antreten und derjenige werde zum König gekrönt, welcher die Tat am schnellsten vollbringt. Kommt aber ein Kämpe ohne Pokal aus den Eingeweiden des Lindwurms hervor, so kann er nicht mehr König werden, es sei denn, dass auch keinem anderen es gelungen sei, in welchem Falle die Queste so oft wiederholt wird, bis der Pokal errungen ist. So mögen denn die 36. Ausscheidungswettkämpfe zu Haduma beginnen. Der erste Kämpe ist unser weiser und tapferer König.
Der Zeremonienmeister machte eine Kunstpause, erhöhte dann die Lautstärke und dehnte die Silben.
Ewald, der Erbrochene!
Unter frenetischem Jubel und Handgeklapper seiner Untertanen trat der König auf den Turnierplatz. Vor dem riesigen Gestell mit dem roten Vorhang blieb er stehen. Ein Wink des Zeremonienmeisters, der Vorhang fiel herab und dahinter wurde der Drache sichtbar. Natürlich angekettet, gefesselt und mit einem dicken Pflock hochkant im Maul, um sicherzustellen, dass Ewald an einem Stück bleiben würde. Aufgeregtes Raunen ging durch die Menge. Magnus fuhr fort.
Der König tritt an gegen den schrecklichen Schnaub vom Berge.
Während sich ehrfürchtige Stille über die Sportstätte senkte, nahm Ewald seinen Umhang ab und übergab ihn einem Knappen. Dann bestieg er die hölzerne Treppe, die zum Maul des Drachen führte, blieb oben einen Moment lang stehen, löste ein Seil von seinem Gürtel und befestigte dessen Ende am linken unteren Reißzahn des Drachen.
Der König benutzt die sogenannte Speiseröhrenseilschaft. Eine Taktik, die ihm schon vor 25 Jahren den Sieg bescherte. Ebenso wie zum Beispiel vor 100 Jahren seinem edlen Vorgänger Arnulf, dem Ausgespienen.
Stellte Magnus seine Sachkenntnis unter Beweis.
Er wird sich durch den Hals des Lindwurms in dessen Innereien begeben, dort hoffentlich alsbald den Pokal finden und sich anschließend am Seil wieder emporziehen.
Lahm, ohne Eleganz, ohne Risikobereitschaft, hörte Arluin den Höfling neben sich seiner Dame zuraunen. Es gibt eben keine Helden von Format mehr, nicht wie Korun, der Kotverbrämte, der bei den 14. Wettkämpfen... Arluin wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Geschehen auf dem Turnierplatz zu. Der König war mittlerweile im Schlund des Drachen verschwunden. Offenbar hat er auf dem Weg Schnaubs Zäpfchen gekitzelt. Jedenfalls ergoss sich ein Schwall Drachenkotze über die Treppe. Darin war der Kopf eines Esels zu erkennen. Der goldene Königspokal befand sich aber wohl noch im Inneren des Drachen. Und wenn alles so verlief, wie Arluin hoffte, würde sich daran auch nichts ändern. Ewald verbrachte eine ungewöhnlich lange Zeit in Schnaubsinnereien. Der Zeremonienmeister stellte währenddessen Vermutungen an, was sich dort gerade abspielen mochte.
Es scheint, als habe der König den Pokal immer noch nicht finden können. Und langsam dürfte die Luft knapp werden.
Oder glänzte mit profundem Hintergrundwissen.
Die längste Zeit im Dracheninneren verbrachte vor 225 Jahren Osmund, der Anverdaute.
Schließlich kroch der König schleimig, stinkend und ohne Pokal aus dem Drachenmaul hervor, stieg gesenkten Hauptes die Treppe hinab, wurde von dem Knappen in seinen Umhang gehüllt und verschwand unter höflichem, wenn auch verhaltenem Applaus in Richtung der Umkleidekammern.
Schön, schönen Dank. Wir müssen jetzt auch Schluss machen, aber wer Interesse daran hat, diese tolle Anthologie, die fantastischen Sportler zu kaufen, oder die beiden Anthologien sozusagen, der kann das gerne beim Verlag Thorsten Loff machen. Der befindet sich dort hinter dieser Wand, wo Leipzig liest draufsteht. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.